Werbung in eigener Sache. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 vom Hallo Hebammen-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass wir wieder hier sitzen. Und wir haben heute ein sehr spannendes und auch belastendes Thema dabei, liebe Anja.
Ja, denn wenn ein Baby viel schreit, kommen Eltern irgendwann unweigerlich in einen Punkt, wo sie nicht nur sehr verzweifelt sind, sondern auch dringend Hilfe benötigen. Und dann kommen unsere beiden Gäste, die bei uns hier im Podcast heute zu Gast sind, ins Spiel. Jana Wiemann, sie ist die psychologische Leitung der Spezialambulanz für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern am Institut für psychosoziale Prävention am Universitätsklinikum Heidelberg. Und Dr. Medjuliane Rausch, sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutin sowie Oberärztin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide heute hier sind.
Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind und wir gemeinsam dieses Thema besprechen. Bevor wir jetzt aber ganz in die Thematik einsteigen, möchten Sie sich selbst noch einmal kurz vorstellen und noch 2, 3 Worte zu Ihnen sagen.
Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, weil wie Sie auch schon genannt haben, ist das Thema auch für uns natürlich von ganz großer Relevanz und freut uns sehr, dass wir hier den Raum auch nochmal kriegen, da gemeinsam drüber zu sprechen. Mein Name ist Jana Wiemann. Wie Sie schon genannt haben, bin ich psychologische Leitung in der Eltern-Säuglingsambulanz am Uniklinikum in Heidelberg, im Institut für psychosoziale Prävention. Ich bin Psychologin im Grundberuf, systemische Familientherapeutin und eben auch Säuglingseltern-Kleinkindtherapeutin.
Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank für die Einladung. Ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und arbeite als Oberärztin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Das mache ich praktisch hauptberuflich und dann supervidiere ich auch noch als tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin das klinische Team der Eltern-Säuglings-Sprechstunde am Institut für psychosoziale Prävention und bin auch wie Frau Wiemann Säuglings-Kleinkind-Eltern-Interaktionspsychotherapeutin, ein bisschen sperriger Begriff für das, was wir so machen am Institut, wenn Eltern mit ihren kleinen Kindern zu uns kommen und Schwierigkeiten in den ersten Lebensjahren haben.
Danke, dass Sie beide sich heute die Zeit genommen haben. In unserer Arbeit als Hebammen überweisen wir ja immer wieder auch verzweifelte Eltern an Sie und umgangssprachlich nennen wir es ganz gerne die Schreiambulanz. Wollen Sie vielleicht mal so ein bisschen was zu Ihrer Arbeit erzählen? Was ist denn eine Schreiambulanz?
Sehr gerne. Ich würde erstmal auf diesen Begriff Schreiambulanz eingehen, weil wir Sie auch gehört haben, in unseren Beschreibungen fällt dieser Begriff Schreiambulanz nicht. Unsere Ambulanz heißt auch seit vielen Jahren schon nicht mehr Schreiambulanz, kursiert aber weiter sehr dieser Begriff und wir fragen uns auch immer wieder, woran das so liegt, aber wahrscheinlich ist das einfach, das ist am griffigsten irgendwie. Es ist für die Eltern was, was man sich eher vorstellen kann als jetzt eine Spezialambulanz sozusagen. Es ist ja noch etwas schwieriger zu greifen. Ich finde den Titel aber auch teilweise eher abschreckend, beziehungsweise was für uns das Wichtigste ist, er ist sehr einengend, weil wir sehen ja nicht nur Kinder, die viel schreien, sondern wir sehen ja die ganze, ich sage jetzt mal, Palette von Themen, die Familien mitbringen in der Altersspanne von 0 bis 3. Und das Schreien möglicherweise, eine unserer Hypothesen ist, dass das einfach das ist, was am Anfang so die größten Sorgen macht, weil es am wenigsten zuzuordnen ist, hauptsächlich oder viel auch eben mit Sorge um das Wohlergehen des Kindes sozusagen verknüpft ist. Und dass das häufig dann eben so der Grund ist, warum der Begriff Schreiambulanz so verwurzelt ist. Genau, aber wir sind eine Sprechstunde eben für Familien mit Kindern von 0 bis 3.
Das heißt, die Begrifflichkeiten, die verwenden Sie so auch gar nicht mehr und nennen es einfach tatsächlich, wie Sie gerade die Sprechstunde genannt haben?
Ja, genau.
Häufig wenden sich Eltern an uns, wo die Kinder Verhaltensweisen zeigen oder wo es in der Interaktion Schwierigkeiten gibt. Und wenn wir dafür einen Namen finden müssen, müssen wir auch, wenn der Überweisungskontext zum Beispiel, die Kinderärzte sind ja diejenigen oder auch Sie in die frühen Hilfen oder auch Hebammen, raten dann den Familien Hilfe zu suchen und da brauchst du ja immer einen Kontext der Überweisung. Ja? Und da sind das häufig die frühkindlichen Regulationsstörungen. Ja? Und das Erste, was Eltern bei ihren Kindern beobachten, bevor dann auch Sachen wie Fütterstörungen oder Spielunlust kommen, ist meistens das exzessive Schreien. Das liegt auch an der Entwicklung, ja? Dass die Säuglinge auch so eine gewisse Entwicklung des Nervensystems in ihren Verhaltensweisen und in ihrer Selbstregulation und in der Fähigkeit überhaupt von den Eltern reguliert zu werden, zeigen. Und da ist das exzessive Schreien, um das es heute geht, eben das Erste, was auffällig wird. Und das deklarieren wir genauso als frühkindliche Regulationsstörung. Und das kann sich auch ausbreiten. Also, dass Eltern berichten, dass dieses exzessive Schreien dann das Erste war, was auffiel und dass es dann aber zu Schlaf- und Fütterproblemen kommt. Und vielleicht ist deswegen auch so Schreiambulanz, weil es so das Erste ist, was einem auffällt, hat sich einfach noch sehr gehalten.
Und einen ja auch sehr fordert im Alltag, muss man ja auch sagen. Es ist, glaube ich, ein Begriff trotzdem, der, wie Sie schon sagen, sehr greifbar ist. Man hat direkt eine Vorstellung davon, wie vielleicht auch Situationen aussehen. Aber möchten Sie uns noch mal kurz abholen, seit wann es Ihre Sprechstunde in Heidelberg gibt?
Die Sprechstunde in Heidelberg gibt es ungefähr seit 1998.
Das ist schon eine recht lange Zeit und zeigt, wie wichtig Ihre Arbeit ist. Gibt es Ihre Spezialambulanz nur in Heidelberg oder ist die inzwischen deutschlandweit ausgeweitet? Können Sie dazu vielleicht doch mal einen Einblick geben? Weil unsere Hörerinnen und Hörer kommen ja jetzt nicht nur aus dem Rhein-Neckar-Kreis und aus Heidelberg, sondern deutschlandweit. Und ich glaube, wenn man in diese Folge reinhört, ist das ja schon ein Thema, was einen sehr beschäftigt und wo man vielleicht schon auf der Suche nach Hilfe ist. Deswegen die Frage, gibt es noch weitere Orte und Möglichkeiten? Und vielleicht auch, wie findet man denn diese Spezialambulanzen?
Ich würde die Frage mit einem klaren Jein beantworten. Es ist so, es gibt leider immer noch viel zu wenig Angebote für diese Altersstufe. Es tut sich sehr viel, das ist unheimlich schön. Es gibt immer mehr Anlaufstellen. Aber auch gerade da sehen wir wieder die Thematik mit dieser Beschreibung sozusagen. Also es gibt nicht diese eine Bezeichnung, wie man so eine Anlaufstelle nennt. Deshalb ist es eben auch schwieriger, es zu finden. Und dadurch auch schwieriger, den Überblick zu behalten sozusagen. Was gibt's denn überhaupt? Und häufig ist es so, also ich glaube, das ist auch das, was uns ein bisschen abgrenzt. Also ich glaube, wir sind schon wirklich in der wenigen Spezialambulanzen wirklich nur darauf spezialisiert sind, auf diesen frühkindlichen Bereich und gerade auch sehr mit Blick auf die Interaktionsebene. Und ansonsten kann man sagen, gibt es inzwischen in vielen Beratungsstellen gibt es Angebote auch für den frühkindlichen Bereich. Die frühen Hilfen haben Angebote, aber immer mehr auch inzwischen in verschiedenen Uniklinikas deutschlandweit, dass Ambulanzen entstehen.
Sie haben es eben gerade schon ein bisschen anklingen lassen, dass das Schreien, das exzessive Schreien eine der ersten Symptome oder Auffälligkeiten sind, aber daraus auch noch viel mehr entstehen kann. Wann sollte ich jetzt solch eine Sprechstunde aufsuchen und mit welchen Problemen kommen die Familien konkret auf Sie zu, vor allem wenn auch die Sprechstunde von 0 bis 3 Jahren gefasst ist?
Also das Hauptkriterium, was wir sagen würden, neben dem, was auf dem Überweisungsschein dann vielleicht auch draufsteht, ist wirklich dieses, wenn eine hohe Belastung da ist, wenn die Familie einfach merkt, das geht jetzt über das hinaus, was sie gerade irgendwie noch gut stemmen können und die Belastung sich auch auf das gesamte Familiensystem auswirkt. Und die Vorstellungsgründe sind auch sehr altersabhängig, also in dieser Spanne 0 bis 3, aber trotzdem, wie Frau Rausch auch schon gesagt hatte, gerade am Anfang ist das Schreien sehr präsent. Also ich würde sagen, so in den ersten Monaten sehen wir vor allem Säuglinge mit, wo das Schreien der Hauptvorstellungsgrund ist, häufig verknüpft eben auch mit Schlafschwierigkeiten, im Verlauf dann auch Fütterstörung, aber eben auch alles, was in diese Altersspanne reinpassen kann. Vermehrte Trennungsangst im Verlauf, vermehrte Ängstlichkeit, vermehrtes Trotzen, Spielunlust, die gerade auch schon genannt wurde. Und aber auch, vielleicht noch kurz zu den Fütterstörungen, das wäre mir wichtig an der Stelle zu benennen, wir sehen die Familien oder wir können Familien begleiten, sobald eine organische Ursache ausgeschlossen wurde. Also wir machen keine medizinischen Untersuchungen, selbst wenn wir eine ärztliche Leitung haben. Aber bei uns wird nichts medizinisch also zumindest keine organische Untersuchung stattfinden. Es ist trotzdem für uns wichtig, das im Hinterkopf auch mitzuhaben sozusagen. Und was nicht die Erstvorstellungen sind oder der Erstvorstellungsgrund, aber immer wieder dann doch auch kommt, ist, dass man merkt, die elterliche Belastung ist einfach wirklich sehr hoch. Oder es gibt auch noch Belastungen aus der Anfangszeit, die noch sehr präsent sind, die noch nicht verarbeitet werden konnten, wie negative oder belastende Geburtserfahrungen oder eine Frühgeburtlichkeit, frühe Krankenhausaufenthalte des Kindes zum Beispiel.
Das heißt, wenn eine Familie den Verdacht hat, dass ihr Kind ein, ich sag jetzt mal umgangssprachlich, Schreibaby ist, dann wäre der erste Schritt erstmal, den eigenen Kinderarzt, die eigene Kinderärztin zu kontaktieren. Dort wird dann erstmal eine körperliche Untersuchung stattfinden, im Idealfall dann die Überweisung zu Ihnen in die Spezialambulanz ausgestellt. Und wie läuft das dann weiter ab? Es wird ein Termin bei Ihnen vereinbart. Können Sie da ungefähr Überblick geben, wie lange die Wartezeit auf so einen Termin ist? Weil die Familien sind zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ja schon relativ am Limit. Sind das Tage, Wochen, Monate?
Also wir versuchen, die Wartezeiten natürlich so kurz wie möglich zu halten, vor allem bei ganz kleinen Säuglingen sozusagen. Da gucken wir dann auch, dass wir gegebenenfalls wirklich noch was Schnelleres auch möglich machen. Im Schnitt versuchen wir so bei 2 bis 3 Wochen zu sein. Und natürlich auch nochmal so der Unterschied, wenn es jetzt ein Kind ist, was vielleicht schon seit 2,5 Jahren Schlafstörung hat, dann kann der Termin vielleicht auch mal 3 oder 4 Wochen dauern. Aber wie gesagt, da gucken wir sehr, dass wir zeitnah Termine anbieten können. Und das funktioniert Gott sei Dank meistens auch wirklich so in diesem Zeitrahmen.
Und wie läuft dann so ein Termin bei Ihnen in der Spezialambulanz ab? Wie können sich das die Eltern vorstellen?
Die Familie kommt gemeinsam zum Ersttermin, also beide Elternteile, natürlich das Kind, um das es geht. Meistens oder häufig kommen auch Geschwisterkinder mit. Einfach weil doch auch häufig in einer Altersspanne sind, wo sie noch nicht fremdbetreut sind. Die Familien bekommen im Vorfeld von uns ein recht großes Fragebogenpaket. Das wissen wir, dass das eine, erst auch mal eine Herausforderung ist, gerade weil ja Zeit doch ein großer Faktor ist in dieser, also ein Faktor ist, der fehlt in dieser Zeit. Aber das ist für uns unheimlich wichtig, weil wir dadurch vor dem Termin schon sehr viele Informationen vorliegen haben und wir dann in dem Gespräch wirklich Zeit haben, um auf die Situation zu gucken und versuchen, den Vorstellungsgrund der Familie eben zu erfassen. Die Eltern berichten von ihrer Situation, eben von dem Vorstellungsgrund. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, in der Situation das Kind zu beobachten, in seiner Entwicklung ein bisschen das einzuschätzen. Wir bekommen eine Idee von der Interaktion zwischen den Familienmitgliedern. Und dann bekommen in dem Ersttermin die Eltern eine Rückmeldung von uns, ein bisschen unseren ersten Eindruck, was sind unsere Gedanken. Vielleicht haben wir schon Ideen, was wir mitgeben können. Also gerade vor allem auch im ersten Termin geht es viel auch um psychoedukative Informationen, je nach Vorstellungsgrund zum Beispiel, was das Schlafverhalten angeht oder so. Was uns ganz wichtig ist, wir versuchen sehr natürlich auf das zu achten, was schon da ist, was gut funktioniert und zu gucken, wie kann man das sozusagen noch mehr stärken und aber auch gucken, wo gibt es vielleicht Bereiche, wo man von außen betrachtet auch nochmal Veränderungen vornehmen könnte, die vielleicht helfen könnten für die Situation. Und dann gucken wir eben gemeinsam, was braucht die Familie? Machen wir weitere Termine aus, wofür wir die Möglichkeit auf jeden Fall haben und geben dann auch gegebenenfalls einen Ausblick, was wir da gemeinsam betrachten könnten, wofür wir uns dann nochmal gezielter Zeit nehmen würden. Und im ersten Termin ist auf jeden Fall auch ein Blick darauf zu gucken, braucht es vielleicht auch noch was anderes? Also sind wir überhaupt die richtige Anlaufstelle oder sind wir die richtige Anlaufstelle, aber es braucht trotzdem noch eine Unterstützung in einer anderen Form, dass wir die frühen Hilfen mit einbeziehen. Das ist ein ganz wichtiger Kooperationspartner von uns. Oder eben auch gucken, was braucht es noch an Unterstützung.
Vielen Dank für den Einblick. Jetzt haben wir, glaube ich, eine gute Vorstellung, was in einem solch einen Termin uns erwartet.
Ich glaube, der nimmt vielleicht auch so ein bisschen die Sorge von vielen Eltern.
Total.
Weil es ist ja doch so eine Spezialambulanz aufzusuchen.
Und man ist ja auch schon wirklich sehr belastet oder auch an einem bestimmten Limit, wo man sagt, okay, was erwartet mich jetzt da? Und dann gibt es eine neue Situation. Ne? Auch solch eine Sprechstunde aufzusuchen, ich glaube, ist auch eine Hürde. Total. Dass man wirklich dann auch sagt, okay, wir brauchen Hilfe an dieser Stelle. Wir holen uns diese Hilfe jetzt auch und suchen eben ihre Sprechstunde auf. Ich glaube, dass das schon sehr viel braucht, um bei ihnen zu landen. Und ich glaube aber, wenn man mal bei ihnen ist oder das jetzt auch gehört hat, merkt man, dass es wirklich eine ganz tolle Hilfe sein kann und vielen Familien helfen kann. Könnten Sie uns noch mal einen Einblick geben, wie häufig in Anführungszeichen Schreibabys auftauchen oder beziehungsweise vorkommen?
Also da gibt es verschiedene epidemiologische Studien und dadurch, dass man das so unterschiedlich auch definiert und erfasst, ja, und auch wir vier ja jetzt unterschiedliche Definitionen schon einbringen, ist das besonders schwierig. Man sagt so zwischen 9 und 19%. Es gibt eine deutsche epidemiologische Studie, die hat mal ein exzessives Schreien durch eine retrospektive Telefonbefragung von Eltern von 21% erhoben. Und davon waren dann nach der 12. Lebenswoche der Kinder noch 40% persistierend, was dann so ungefähr auf die Gesamtpopulation 8% sind. Ja, also im Schnitt ist es schon einfach nicht selten. Und wie die Frau Wiemann gerade schon gesagt hat, ist die elterliche Belastung das Führende. Und das würde ich gerne nochmal betonen, weil es gibt so ganz viele alte Mythen, die in Kombi mit dem in meiner Sicht sehr gestiegenen Erwartungen an Mutterschaft so ein bisschen kollidieren. Und dann gibt es Schwierigkeiten. Ja? Früher gab es diese alte Wessel Rule of Three, die findet man auch noch in ganz vielen Lehrbüchern. Vielleicht haben Sie da auch schon mal was von gehört. Da war die Definition von exzessivem Schreien, dass ein Säugling über 3 Stunden an 3 Tagen in der Woche über 3 Wochen so, ja. Und das ist eine Zahl, die schaffen Kinder, die exzessiv schreien.
Ohne Probleme.
Da können wir alle aus Erfahrung sprechen, ja. Und gleichzeitig darf das nicht der Marker sein, ja. Also man darf nicht irgendwie merken, okay, das Kind schreit jetzt, keine Ahnung, nur 40, 50 Minuten, aber ich bin am Ende und ich bin alleine, ich habe keine psychosozialen Unterstützung oder ich habe das Gefühl, ja, auch postpartale Depressionen spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und 10% aller Frauen haben postpartale Depressionen, mindestens, ja. Da darf man sich nicht irgendwie von irgendwelchen Stunden- und Wochenanzahlen leiten lassen, sondern das ist ganz wichtig, dass man, wenn man merkt, es macht was mit mir und es ist mehr als etwas, was ich irgendwie mit meinem Partner, mit meiner Familie, mit meinen Ressourcen, die ich habe, aufhebeln kann, dass man sich Hilfe sucht. Und dann ist auch noch ein wichtiger, ja, ich würde nicht sagen Mythos, aber noch eine ungeklärte Henne-Ei-Problematik. Der Begriff 3-Monats-Koliken ist ja auch etwas ganz Häufiges. Und natürlich haben die ein aufgeblähtes Bäuchlein. Und die, wenn man mal so einen Säugling hatte, was der dann unberuhigbar schreit und der sich zusammenzieht und man sehr genau sieht, da ist ein Zusammenhang auch jetzt zu den Abgängen in der Windel oder zu Bauchschmerzen, dann liegt das auch sehr nahe und ist auch nicht völlig ausgeschlossen, dass da nicht vielleicht die Unreife des Nervensystems, die bei Säuglingen physiologisch noch ist, ja, weil ein menschliches Neugeborenes ist die ersten 3 Monate eigentlich noch gar nicht so gemacht für das Außen. Das liegt nahe und ist auch sinnvoll. Und gleichzeitig muss man gut aufpassen, dass man da jetzt nicht die Henne zum Ei macht oder andersrum. Weil Kinder, die vermehrt schreien, die atmen auch vermehrt Luft ein und dann kommt auch mehr Luft in den Bauch, sodass auch ein geblähtes Bäuchlein nicht unbedingt immer die Ursache ist fürs Schreien, sondern es kann auch einfach ja, ein Zeichen sein, dass vermehrt geschrien wird. Und das kann auch einfach parallel auftreten, dass eine Unreife vom Nervensystem da ist, dass es noch schwierig ist mit der Verdauung und gleichzeitig ein exzessives Schreien vorliegt, weil das Kind eben eine andere Fähigkeit hat, sich selbst zu regulieren oder auf die elterliche Regulation einzugehen oder auch, weil die Eltern eine andere Kapazität haben, jetzt auf das Kind einzugehen oder weil es andere Probleme in der Feinabstimmung gibt. Und das finde ich ganz wichtig, weil wenn man dann als Eltern zu Hause sitzt und sich überlegt, oh nee, die Schwiegermutter hat gesagt, Kinder schreien nun mal und das sind doch nur Bauchschmerzen und dann versuche ich jetzt irgendeinen Trick mit dem Fieberthermometer und dann gehe ich zum Kinderarzt, der auch sagt, das ist nichts. Oder dann kann das sein, dass man es irgendwie gut hinbekommt. Es kann aber auch sein, dass man wirklich, dass das Narben hinterlässt, diese Belastung. Und das ist auch etwas, worauf ich gerne noch hinweisen würde, dass dieses exzessive Schreien, auch wenn wir im Sinne einer frühkindlichen Regulationsstörung davon ausgehen, dass wenn die Ressourcen der Eltern stimmen und das Kind keine weiteren Beeinträchtigungen hat, dass alle das gut und unbeschadet überstehen, dass schon in Bezug auf die elterliche Belastung sowas wie ja, Narben bleiben können. Ja? Also das berichten ganz viele Eltern und das ist auch in den Studien, die sich länger mit den Kindern auseinandergesetzt haben, gezeigt, dass der Blick der Eltern und dieses Gefühl, ich kann das Kind nicht regulieren, ich krieg's nicht hin, ich kann das Kind nicht irgendwie befrieden, dass das bleibt auch bei den anderen Entwicklungsthemen. Wenn das Kind dann anfängt zu trotzen oder wenn dann Grenzsetzung Thema wird, dass bei den Eltern eine ohnehin schon, die Verunsicherung ist ja groß an diesen Entwicklungsthemen, aber dass das nochmal verstärkt wird durch diese Erfahrung in den ersten Wochen oder Monaten. Das Kind schreit ganz stark und ich kann es nicht lösen. Ja, und deswegen würde ich dazu einladen, nicht irgendwie auf Verdauung oder irgendwelche Stundenanzahlen zu warten, sondern wirklich frühzeitig einfach zu gucken, wo kann ich Beratung finden. Und häufig ist es mit einer Beratung tatsächlich auch schon getan und es braucht gar keine Behandlung in dem Sinne.
Ich finde das sehr spannend, was Sie gerade sagen, weil wir merken das auch in unserem Hebammenalltag jetzt nicht bei solchen Problematiken, wo wir auch gerne Sie mit ins Boot holen, aber dass eben auch eine Wechselwirkung zwischen Kind und Eltern stattfindet. Das heißt, jetzt nicht das exzessive Schreien, aber das Verhalten der Eltern wirkt sich ja doch immer auf das Kind aus. Das heißt, dass ja auch in Ihrer Sprechstunde nicht nur das Kind eigentlich angeschaut wird, sondern ganzheitlich die Familie behandelt wird. Sowohl die Eltern, die ja vielleicht mit auch dabei sind, je nachdem, ob Partner, Partnerin mit dabei sind, aber eben auch die Kinder. Vor allem, wenn Sie sagen, dass man jetzt beim Kind organisch alles ausgeschlossen ist, ne, und das exzessive Schreien zwar da ist, aber dass es ja auch sich alles immer wieder spiegelt, wenn die Eltern sehr gestresst sind, der Stress überträgt sich auf die Neugeborenen, dass man hier auch eben ganzheitlicher ansetzen muss und nicht nur das Kind behandelt.
Genau, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, was Sie gerade gesagt haben, dass das eben nicht isoliert ist, sondern wir gucken uns immer die Dyade an zwischen Eltern und Kind. Ja? Und Kinder bringen ja auch verschiedene Sachen mit. Häufig ist es so, dass Kinder auch unterschiedliche Temperamente oder auch Modi der Reizverarbeitung mitbringen. Ja, manche Kinder, die machen die Äuglein zu und das sind dann so die Säuglinge, wo die Eltern berichten, ja, schläft wie ein Baby. Andere wissen gar nicht, was Babyschlaf überhaupt ist, weil das Kind die ganze Zeit schreit. Und das sind natürlich Sachen, die Eltern auch beeinflussen können, aber das Kind bringt auch ganz viel mit. Und das finde ich wichtig, weil das dann im besten Fall in einem tollen Kreis mit elterlicher Feinabstimmung kommt, aber im schlimmsten Fall wird es ein Teufelskreis, weil das Kind sehr reizsuchend ist, sich nicht selber gut beruhigen kann und nicht dazu neigt, jetzt die Äuglein zuzumachen und sich ein Schläfchen zu gönnen, sondern unruhig zu werden, sich durchzustrecken. Die Eltern reagieren darauf, indem sie es nehmen und ganz viel noch anbieten, noch ganz viele Reize anbieten, nochmal aus dem Fenster schauen, nochmal die Bahnen angucken und nochmal ein Spielzeug rausholen. Auch völlig verständlich, weil das Kind Zeichen zeigt, dass es so nicht zufrieden ist. Die Eltern versuchen es zufriedenzustellen. Und dann werden so die sogenannten frühen Müdigkeitszeichen übersehen, die vielleicht aber auch wirklich schwer zu sehen sind. Und dann kommt es zu einer weiteren Überreizung des Kindes und dann ist es wirklich ein Teufelskreis. Und das heißt nicht, dass Eltern das per se provozieren, das exzessive Schreien, das gar nicht. Ja. Und ich habe auch Riesenangst vor dem Satz, ruhige Eltern, ruhiges Kind. Das ist etwas, oder entspannte Eltern, entspanntes Kind. Das ist ganz toxisch, glaube ich, weil Kinder bringen wirklich Sachen mit. Und manchmal sind es auch Sachen, wie Frau Wiemann schon gesagt hat, in der Biografie der Eltern, die bei einem gesunden Kind, das jetzt aber eine Regulationsstörung zeigt, wie zum Beispiel exzessivem Schreien, die Feinabstimmung stark beeinträchtigt und wo es wirklich einfach nochmal eine Spiegelung von außen braucht, ist das ganz, ganz wichtig, dass man das, wie Sie gerade gesagt haben, ganzheitlich sich anschaut.
Werbung. Ihr Lieben, bevor es weitergeht, haben wir uns überlegt, dass wir euch einfach mal so zwischendurch einen richtig tollen Hebammen-Tipp mit auf den Weg geben. Und dafür brauche ich nur ein einziges Wort. Snacks. Snacks, die dem Körper etwas Gutes tun, sind nämlich in der Schwangerschaft, für die Geburt und auch im Wochenbett wirklich Gold wert. Und deshalb möchten wir euch heute unseren Partner Koro ans Herz legen. Bei Koro findet ihr Snacks und viele weitere innovative, hochwertige Produkte und viele davon sogar vegan und in Bioqualität. Gerade in dieser Zeit, in der der Körper so viel leistet, ist es einfach schön, ihn mit leckeren und hochwertigen Produkten unterstützen zu können. Schaut deshalb doch gerne mal bei Koro vorbei und stöbert durch das Sortiment. Mit unserem Code HALLOHEBAMME, alles groß geschrieben, ich wiederhole nochmal, HALLOHEBAMME, alles in Großbuchstaben, könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen. Alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Und ich sage schon mal guten Appetit. Und jetzt geht's auch direkt weiter mit unserer Folge.
Ich finde das spannend, dass Sie das gerade nochmal gesagt haben, weil das ist auch etwas, was wir als Hebammen beobachten, dass viele Eltern oft der Annahme sind, wenn ihr Kind geboren ist, ist es, ich sag jetzt mal, leer und dann wird es gefüllt durch den Input, den wir quasi geben, Bausteine, die wir hinzufügen, durch unsere Erziehung, wie wir auf das Kind einwirken. Aber Sie haben das gerade so schön umschrieben. Jedes Kind hat ja bereits zum Zeitpunkt der Geburt einen ganz eigenen Charakter. Und sich das auch bewusst zu machen als Eltern ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen und dann entsprechend damit umgehen können. Aber ich würde gern auch nochmal auf den Punkt zurückkommen. Sie haben vorhin so schön gesagt, die Verunsicherung ist groß. Ganz einfach, wenn ein Kind übermäßig viel schreit. Und ja, viele Eltern sind vielleicht zusätzlich noch verunsichert, weil sie eben, wie Sie vorhin auch so schön gesagt haben, von der Schwiegermutter gewisse Dinge hören, über Social Media Dinge konsumieren und dann vielleicht denken, schreit mein Kind jetzt wirklich übermäßig viel oder empfinde ich das nur so? Wie erkenne ich denn jetzt konkret als Eltern, dass mein Kind übermäßig viel schreit oder einfach nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einfach nur unzufrieden, unruhig ist?
Also die Eltern dürfen auch zu uns kommen, wenn sie jetzt nicht die Diagnose Schreibaby bekommen würden sozusagen, wenn das nicht ausreicht von dieser sogenannten Wesselregel oder so, weil das kann auch ein ganz unterschiedliches Empfinden sein, je nachdem wie hoch eben auch die eigene Belastung ist, was das Schreien auch in einem selber auslöst. Da kann auch eine Stunde Schreien kann für eine Familie genauso schwierig sein wie für andere Familien 8 Stunden irgendwie. Also wie gesagt, so ein bisschen auch die Ressourcen, die in der Familie vorhanden sind. Und was ja erstmal wichtig ist, ist auch nochmal diesen physiologischen Teil im Blick zu haben, den Frau Rausch ja auch erwähnt hat, dass einfach die ersten 3 Monate, die sind ein Anpassungsprozess für die gesamte Familie und besonders das Kind hat einfach auch viele Aufgaben, die noch bewältigt werden müssen, was die Verdauung angeht, aber auch so dieses Sättigung, Hunger, Sättigung, Müdigkeit, wie bekomme ich das hin? Und da ist es einfach so, dass Phasen der Unzufriedenheit dazugehören. Und dann kommt gegebenenfalls eben auch nochmal so diese Temperamentsache hinzu, die Frau Rausch ja auch genannt hatte. Also manche Kinder schreien dann einfach sehr viel mehr als andere, die vielleicht es auch eher schaffen, dann sich in einen Schlaf zu begeben. Und häufig die Kinder, die wir ja auch sehen mit dem vermehrten Schreien, die bringen ja häufig auch eine Schreiproblematik mit. Das heißt, wir haben auch einfach nochmal eine grundsätzliche Unausgeglichenheit irgendwie so ein bisschen, wie man durch den Tag kommt. Und dann ist natürlich jede Unzufriedenheit bringt dann nochmal vermehrtes Schreien mit sich. Und wie gesagt, jetzt wenn man nach Lehrbuch gehen würde, würde weiterhin diese Wesselregel gelten, also mit den 3 Stunden am Tag, über 3 Tage die Woche, über einen Zeitraum von mindestens 3 Wochen. Wir versuchen weiterhin wirklich vor allem die Belastung der Eltern als Kriterium sozusagen zu sehen. Und was, glaube ich, das vermehrte Schreien wirklich schon nochmal sehr ausmacht, ist so dieses, dass es vermehrt in den Abendstunden auftaucht, wo eben so diese, gerade wenn es jetzt ein bisschen um diese Reizverarbeitung auch ging, dass da häufig dann einfach, ja, das war dann zu viel irgendwie vom Tag. Die meisten Eltern beschreiben sehr charakteristisch, dass es eigentlich ab 16 Uhr beginnt, das Schreien sozusagen 16, 17 Uhr irgendwie. Das ist, finde ich, schon nochmal sowas, wo man das so ein bisschen mit einordnen kann. Und vor allem dieses Unstillbare. Und das ist, glaube ich, auch das besonders Schwierige für die Eltern. Und das ist auch inzwischen, was man mehr so, oder wir verwenden mehr in unserer Sprache diesen Begriff unstillbares Schreien als das exzessive Schreien, weil gerade das eben wirklich so dieses ist, was es dann auch schwierig macht in der Eltern-Kind-Interaktion, weil man sich als Eltern eben so hilflos fühlt, weil man nichts machen kann, gefühlt irgendwie, und dann eben möglicherweise auch in diesen Teufelskreis reinkommt.
Genau, und dann gibt es wie bei allen Sachen immer sogenannte Red Flags, also Sachen, wo wir oder wo, glaube ich, jeder im Helfersystem aufhört und guckt. Und das ist sicher eine mütterliche Depressivität, ja, weil das per se einfach sehr häufig ist und so da aufgrund der Depressivität der Mutter schon ein Mehraufwand für die Eltern besteht, adäquat auf das Kind zu reagieren. Und das ist per se ein Risikofaktor, wo ich sagen würde, wenn dann auch noch hinzukommt, dass man das Gefühl hat, man kann das Kind in seinen Bedürfnissen nicht beantworten, auch wenn es ein Gefühl ist, dann würde ich schon sagen, da würde ich frühzeitig einfach mich an eine Ambulanz wenden. Oder, auch wenn die Mütter nicht postpartal depressiv erkrankt sind, aber zunehmend das Gefühl haben, das Kind mag mich nicht, das Kind fühlt sich in der Familie hier nicht wohl, wir machen irgendwie alles falsch. wenn so etwas häufiger, ich meine, dass man sowas im Wochenbett hat, das ist, glaube ich, auch ein Stück weit also normal. Aber wenn das wirklich vermehrt vorkommt und man richtig merkt oder auch, ja, wenn die Hebamme mich drauf anspricht, boah, Mensch, so, also irgendwie ist gerade nicht so, dann, das sind schon so Punkte, wo ich sage, das geht wahrscheinlich übers Normale hinaus. Und selbst wenn es nicht übers Normale hinaus geht, ist das ja keine, es ist kein Risiko, die Behandlung. Ja, also es gibt keine unerwünschten Nebenwirkungen jetzt in dem Sinne. Dadurch, dass es erstmal auch ein Beratungskontext ist, das finde ich immer ganz schön, es ist jetzt nicht was Pathologisierendes. Und das ist auch wenn der Kinderarzt dann erstmal frühkindliche Regulationsstörung auf den Überweisungsträger schreibt, dann ist das keine übermäßige Pathologisierung des Säuglings, sondern das ist eine Diagnose, die dann nach Ausschluss wieder verschwindet und auch nicht irgendwie wieder auftaucht. Das ist auch eine Sorge, die Eltern häufig mitbringen, deswegen erwähne ich es dann nochmal. Und wenn tatsächlich psychosoziale Unterstützungsfaktoren so fehlen, dass es sich auch auswirkt auf die Abstimmung zwischen Eltern und Kind. Ja, weil häufig arbeiten wir bei so ganz stark unstillbarem Schreien auch damit, dass wir sagen, dass die Hauptbezugsperson wie so ein Timeout machen soll, kurz raus. Ja, bei Alleinerziehenden oder wenn der Partner im Schichtdienst ist, wird das schon mal alles schwierig. Und wenn dann, jetzt bin ich wieder bei der Schwiegermutter, wenn dann auch die Schwiegermutter nicht vor Ort ist oder die eigenen Eltern oder irgendwie andere elterliche Unterstützung, dann sieht das ganz schnell sehr, sehr finster aus. Und auch die demografische Entwicklung mit eher kleineren Kernfamilien und nicht mehr, dass man irgendwie groß im Haus lebt, ist aus meiner Wahrnehmung da nicht hilfreich und gleichzeitig unvermeidbar, weil man nun mal seine eigenen Biografien auch nachgehen möchte. Und das ist etwas, wo ich eher schneller Hilfe suchen würde. Ja, also wenn man auch merkt, man kann überhaupt nicht mehr dem Kind unbeeinträchtigt begegnen, das alles schon voreingenommen eingeschränkt sind, weil jetzt um 17:22 geht das Schreien los und am besten jetzt schon neues Canceling und einer verlässt, Türen knallen die Wohnung. Also wenn das schon programmiert auftritt, wenn depressive oder Belastungssymptome stark werden. Und wichtig ist auch in dem Zusammenhang, dass Gewaltfantasien oder die Ideen, dass man das Kind schüttelt oder verletzt, dass man ein Kissen nimmt oder jetzt einfach irgendwie das beendet, dass das tatsächlich extrem schambehaftet ist, aber das tritt auf. Das tritt auf, wenn ein Kind unstillbar schreit und man alles versucht und dann noch sämtliche Wochenbett, hormonelle Umstellungen, körperliche Veränderungen, plus vielleicht dann ist man irgendwie alleine und es ist alles ganz anders, als man sich es vorgestellt hat, dann tritt das auf. Und das ist wichtig, dass man das gut bespricht oder dass man jemanden hat, dem man sich da öffnet, dass man dann entaktualisiert, dass das erstmal normal ist, dass solche Fantasien kommen. Ja, man muss nicht irgendwie mit Blümchen, Bluse, toll stillend auf der Parkbank sitzen und sein neues Leben sofort annehmen können. Das ist völlig okay. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man das mit jemandem teilt und dass das dann auch besprochen wird. Ja, also das ist auch so ein Red Flag für uns. Wenn Gewaltfantasien da sind, das ist etwas, wo wir dann sehr schnell besprechen, okay, was gibt's jetzt ganz konkret für Möglichkeiten? Wer kann da sein, wenn Sie in den Stunden rausgehen? Gibt's die Möglichkeit, vielleicht auch ja mit den Hebammen zu sprechen? Ist die Stillbeziehung jetzt etwas, was nochmal optimiert werden kann? Oder auch, wo man sagt, wenn die Mutter sagt, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte das verlassen, und da ist auch ganz, ganz viel Schuld dabei, ja, dass man das irgendwie gut miteinander bespricht, um dem entgegenzugehen, weil das ist dann wirklich gefährlich. Ja, dass wenn diese Gewaltfantasien eben nicht mehr nur Fantasien sind, sondern wenn das in die Umsetzung kommt, ist das einfach wirklich kindeswohlgefährdend.
Würde ich gerne noch kurz ergänzen. Also erstmal danke, dass du das Thema mit reingebracht hast. Das hätte ich auch noch auf jeden Fall an einer Stelle erwähnt, weil es ist wirklich einfach das, was die Belastung oder auch ein Teil der großen Belastung für die Eltern natürlich ist, weil es diesen Impuls gibt. Und das kann manchmal auch schon für die Eltern sehr entlastend sein, wenn sie das Gefühl haben, sie dürfen das auch mal aussprechen, dass eben nicht alles nur schön ist und es doch auch manchmal gegebenenfalls auch Gedanken gibt, wie wäre es, wenn es anders wäre oder so. Und einen Punkt noch, den du auch genannt hattest, wirklich so dieses frühzeitig kommen. Viele Eltern warten, weil es gibt dieses, es verwächst sich, es ist der und der Schub irgendwie, und dass man da häufig dann Familien haben, die bei uns sind und dann irgendwie zum ersten Termin und dann sagen, oh Mensch, wären wir doch nur früher gekommen, wir hätten uns viel wahrscheinlich irgendwie ersparen können, was sich dann etabliert hat einfach irgendwie. Genau.
Das zeigt wirklich sehr schön, wie Sie das hier gerade aufgeführt haben, wie hoch die Belastung für die Familien eigentlich ist. Und Sie haben da gerade noch was angesprochen. Da habe ich rausgehört, dass die Familien eher zu spät kommen. Ist das so? Oder würden Sie sagen, die meisten treffen doch so den richtigen Zeitpunkt? oder kommen doch viele erst zu spät zu Ihnen, weil doch eine gewisse Hemmschwelle vielleicht da ist oder auch die vorher gar nicht von Ihrem Angebot wissen?
Die meisten kommen schon, glaube ich, in einem passenden Zeitraum, weil man merkt auch immer mehr, es wird doch auch verbreiteter sozusagen, es wird bekannter und die Hemmschwelle hoffen wir auch, dass sie, also das gucken wir auch mal, wie können wir die ein bisschen niedriger machen sozusagen, damit da nicht so die Sorge ist, weil viele wissen gar nicht, dürfen wir kommen, ist es schlimm genug, unser Kind hat einen Schaden, jetzt sitzen wir schon erst 3 Monate und jetzt sitzen wir schon beim Psychologen, wie soll denn das, wenn das jetzt schon losgeht, wie soll das noch werden irgendwie? Da ist aber sehr, also die Kinderärzte sind da sehr sensibilisiert, würde ich sagen, die meisten und verweisen auch rechtzeitig genug sozusagen. Und die, die sagen, ach, wäre schön gewesen früher, die gibt es, aber es ist Gott sei Dank nicht die Mehrzahl.
Und gleichzeitig, finde ich, ist dieses Konzept von Mutterschaft und bindungsorientierter, bedürfnisorientierter Erziehung etwas, was das den Eltern schon nahelegt, ich kriege das schon hin, ich bin die Expertin, ich sehe das und ich muss das jetzt alles regeln und gibt genug Podcasts und irgendwelche Instagram-Stories, denen man folgen kann, wo man das Gefühl hat, wenn ich nur das perfekt mache und mich ganz identifiziere als die Expertenmutter für mein Kind, dann kann ich alle die Bedürfnisse stillen und dann wird alles gut. Und das ist ein Bild, das es, glaube ich, sehr schwer macht, Hilfe zu suchen, wenn man das Gefühl hat, an dem Punkt komme ich nicht weiter und da bräuchte ich jemanden. Und deswegen, glaube ich, ist das schon etwas, was auch wenn viele kommen, die rechtzeitig da sind, was ich schon auch nochmal so hinterfragen würde, dieses Konzept Mutterschaft und wie toll alles ist. Und das ist auch etwas, womit man, glaube ich, sehr viel Leid abwenden kann, wenn man schon in Schwangerschaft oder peripartal eben psychoedukativ darüber aufklärt, dass es nicht, dass Mutterschaft nicht unbedingt bedeutet, dass alles ganz blumig und toll ist. Und man hat da zwar so Vorstellungen und denkt, ja, gut, Wochenbett wird jetzt nicht so nett und so. Aber es ist ja doch alles ganz anders. Und die Geburt ist anders, als man sich das vorstellt. Und es ist kein Erlebnis wie jetzt ein Jobwechsel oder sowas. Oder auch eine Heirat ist nochmal was anderes, ein anderes biografisches Event. Und ich glaube, da tut man den Familien Gutes, wenn man einfach sehr darüber aufklärt und auch so ein bisschen der Enttäuschung oder den Insuffizienzgefühlen, dass das jetzt alles doch ganz anders ist, dass man dem Raum gibt.
Da sprechen Sie, glaube ich, was ganz Wichtiges an. Und ich glaube, das ist ein Problem in der heutigen Zeit, nämlich Social Media und das, was einem von außen suggeriert wird, dass das ganz oft mit der Realität nicht übereinstimmt. Wie sieht das Wochenbett aus? Wie sieht eine Schwangerschaft aus? Allein ja die Schwangerschaft schon, ne? Viele sagen, oh, ich fühle mich so toll, auch in meinem Körper und das ist alles so super und ich habe keine Beschwerden, ich schlafe gut. Aber das entspricht ja auch schon oft nicht der Realität. Und wenn man dann in das kalte Wasser, sage ich mal, geschmissen wird, die Geburt ja vielleicht auch schon so verläuft, so wie ich es nicht dachte, dass sie verläuft, das heißt, die Pläne auch dahingehend sich vielleicht ändern oder man davon abweichen muss, das Wochenbett kommt dazu, das dann doch vielleicht herausfordernder ist, als man sich das überhaupt vorgestellt hat. Ich glaube, dass das auch wahrscheinlich ein Thema sein kann. Vor allem auch dann die Rolle elterlicher Stress. Das löst unglaublich viel Stress aus. Es löst auch Druck aus, wenn man denkt, oh, wie Sie gerade gesagt haben, ich werde diesem eigentlich gar nicht gerecht. Ich kann diese heile Welt, die mir suggeriert wurde, die gibt es bei mir nicht. Das ist ja bestimmt auch ein ganz großes, ausschlaggebendes Thema, oder? Ist es,
ja.
Ist es Thema bei Ihnen?
Total. Also elterlicher Stress ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil elterlicher Stress, ja, und natürlich gibt es jetzt verschiedene Definitionen von Stress, aber wenn wir jetzt einfach mal die Belastung der Eltern darunter verstehen und eine ansteigende Anspannung, vermehrtes Arousal, weil ich jetzt nicht auf die kindlichen Bedürfnisse so eingehen kann, dass es anscheinend passt, dann ist das etwas, was die Fähigkeit kompromittiert, also beeinträchtigt, in dem Moment auf das Kind einzugehen. Ja? Und wir arbeiten auch in der Entwicklungsberatung gern mit diesem Begriff von Freiberg, Ghosts of the Nursery, also die Gespenster im eigenen Kinderzimmer. Und da reden wir jetzt von ganz gesunden Eltern, ohne psychische Vorerkrankungen oder anderen Sachen, wo man sagt, dass im Zeitraum vor der Geburt, aber vor allen Dingen danach, so eigene Themen in Bezug auf Bindung oder Eltern, so sehr frühe Themen kommen dann einfach wieder hoch. Das ist recht normal, ja. Und gleichzeitig kann das aber, wenn dann das Stresserleben hoch ist, die Interaktion im Hier und Jetzt mit meinem eigenen kleinen neuen Kind stark beeinträchtigen. Dass irgendwie eigene unverarbeitete Themen. Und das heißt nicht, dass jeder jetzt in die Psychotherapie muss und seine Schwierigkeiten aufarbeiten muss. Aber das ist einfach eine Phase, in der man sehr vulnerabel ist. Und das bei jedem dann so ist, dass eigene Bindungsthemen mit reinspielen. Und wenn dann das Kind vielleicht auch noch Temperamentsfaktoren oder Sachen mitbringt, die eine Schreibproblematik oder eine Regulationsproblematik bedingen, plus ich dann anders aufgestellt bin oder von meinen Erwartungen auch überwältigt bin oder von den enttäuschten Erwartungen, dann kann es dazu führen, dass diese eigenen Sachen die Möglichkeit beeinträchtigen, dass ich jetzt so auf mein Kind eingehe, wie es für das Kind passt. Sondern dann kommen eher so eigene Themen. So, ja, meine Eltern haben mich ja auch schreien gelassen oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich gehalten wurde. Also muss jetzt schon irgendwie gehen, auch wenn ich eigentlich das eigentlich ganz anders machen wollte. Aber ich kann es in dem Moment nicht zur Verfügung stellen. Und das sind Sachen, die durch elterlichen Stress deutlich stärker werden. Ja, wenn die Eltern nicht gestresst sind, dann kriegen die das irgendwie hin und sagen, okay, ja gut, meine Mutter hat es anders gemacht, wir machen es jetzt anders so. Und diese Fähigkeit, die nimmt aber halt ab bei elterlichem Stress. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, wir nennen das auch Mentalisierung, also dass man sich in die Emotionen von sich selbst, aber auch von jemandem anders, in dem Fall dem Kind oder auch dem Partner, eindenken kann und danach handeln kann. Ja, das ist so das Konzept so ein bisschen der Mentalisierung. Und diese Fähigkeit ist stark beeinträchtigt, zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen, also zum Beispiel wenn man depressiv ist, aber auch unter Stress. Und wenn wir das jetzt zusammennehmen, dann kann man sich sehr gut vorstellen, warum das Mentalisieren, also das Einfühlen in die jeweiligen Gemütszustände und dass das sehr stark beeinträchtigt ist. Und gerade in einer Zeit, in der es ja eigentlich so wichtig wäre, ja, man will irgendwie gerne das Baby lesen und danach handeln und dann geht das nicht und dann steht noch mehr Stress und dann kann man das Baby noch schlechter lesen, weil man noch mehr gestresst ist und das Baby reagiert dann auch darauf, dass ich nicht ihm das zur Verfügung stelle und dann wird das alles stärker. Und deswegen ist es wichtig, dass man diesen elterlichen Stress am Anfang gut beobachtet, in den Kontext setzt und an den Schrauben dreht, wo man drehen kann. Die Frau Georg und ich haben auch eine Studie, wo wir versuchen, ein bisschen rauszufinden, wie Stress erleben auch in Alltagssituationen mit kleinen Kindern die Mentalisierung beeinträchtigt oder wie sich das auf das Stresserleben auswirkt. Und natürlich gibt es ganz viele verschiedene Arten, Stresserleben zu messen, aber eins ist sicher, dass man auch auf den Körper so ein bisschen schaut, also auf die Herzraten, Variabilität, auf den Puls und vor allen Dingen aber auch, was in den Köpfen vorgeht. Also was denke ich denn, was mein Kind jetzt braucht und kann ich es befriedigen? Wie ist jetzt mein Zustand? Und da hat die Frau Georg schon sehr viele Studien gemacht bei gesunden Eltern mit kleinen Kindern mit Regulationsstörungen und in Bezug auf diesen Stress, was macht der mit der Fähigkeit der Mentalisierung, gucken wir uns jetzt eben noch eine Gruppe von Müttern an mit Erkrankungen, die eine ganz starke Stresssensitivität haben. Zum Beispiel Mütter mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist auch eine Erkrankung, deren Symptome ganz stark stressabhängig sind. Und wenn diese Mütter Kinder bekommen, dann finden wir das besonders interessant, auch nochmal anzugucken, wie ist es da. Und da läuft auch gerade eine Studie, wo wir Mütter mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen und Kindern von 3 Monaten bis sogar 24 Monaten einschließen.
Ich würde gerne ganz kurz, Entschuldigung, noch zu dem Stress auch ergänzen, gerade auch in Kombination mit den Erwartungshaltungen, die wir in der vorigen Frage ja so ein bisschen hatten. Was wir vermehrt jetzt auch sehen, das finde ich ja auch schön sozusagen, dass häufig Anmeldungen auch von Vätern kommen, die sehen, dass die Mutter in einer sehr großen Stresssituation ist, aber sehr kämpft eben mit diesem, ich muss das alleine schaffen und es kann doch nicht sein, ich bin keine gute Mutter, und dass dann häufig die Mütter erstmal auch kommen oder gemeinsam die Familie, und wenn ich so frage, dass dann auch wirklich teilweise kommt, ja, ich wollte ja gar nicht kommen, aber irgendwie mein Partner meinte, es wäre irgendwie ganz gut oder so. Und das finde ich schön, weil ich das Gefühl, da ist eine neue Wachsamkeit irgendwie auch da oder ein Bewusstsein dafür wirklich auf der Beziehungsebene.
Das finde ich toll, dass Sie das ansprechen, weil das ist auch etwas, was wir als Hebammen immer mehr erleben, um auch nochmal auf den Faktor Stress zurückzukommen. Wir leben ja wirklich in einer aktuellen Zeit, wo Stress präsenter denn je ist. Und was wir eben auch merken bei Eltern, das Bauchgefühl sehr, sehr häufig verloren geht für das, was das Normale eigentlich ist, weil wir beeinflusst sind tagtäglich durch die Medien, aber auch durch Social Media vor allen Dingen. Und gerade diese Begrifflichkeiten, die Sie vorhin auch genannt hatten, bedürfnisorientiert, bedarfsgerecht, ja häufig falsch interpretiert werden für das eigene Familienbild. Und das natürlich sehr, sehr problematisch ist, weil man das automatisch dann vielleicht damit verknüpft, wenn es in der eigenen Familie nicht so läuft oder alles als wahr hinnimmt, was man auf Social Media sieht und was einem erzählt wird, ja, dass man denkt, man ist einfach die Rolle der Eltern oder vor allen Dingen die Mütter nicht gewachsen. Und ja, haben Sie auch das Gefühl, die Fallzahlen sind mehr geworden die letzten Jahre? Weil Ihre Ambulanz gibt es ja jetzt schon seit 1998.
Ja, das auf jeden Fall. Ist natürlich auch wieder eine Frage, wie es mit, natürlich durch die Medien wird es ja auch bekannter sozusagen, dass es Angebote gibt. Sehe aber auf jeden Fall auch einen Anstieg nach Corona. Also das auch nochmal, dass dadurch doch auch nochmal, oder in der Zeit, wir haben auch durchgehend durchgearbeitet gehabt sozusagen, in der Zeit haben immer Familien begleiten können, dass da ein ganz, ganz hoher Bedarf war. Und das sieht man weiter, vor allem auch noch in den Familien, wo Kinder in der Corona-Zeit geboren wurden, dass wirklich die Geburtserfahrung auch noch ganz tief sitzen und da auch noch ein tiefer Schmerz ist, der dann natürlich auch wiederum Auswirkungen haben kann sozusagen. Die Zahlen sind gestiegen, würde ich sagen.
Und auch die Zahl der Fälle, wo Social Media eine Rolle spielt. Also das ist etwas, wo wir wirklich vermehrt drüber sprechen, dass junge Eltern kommen und sagen, ja, hier, ich habe das gesehen, oder auch selber Content berichten, von dem wir ableiten können, okay, es ist ganz wichtig, das möglichst schnell in eine bestimmte Schublade zu stecken und bloß nicht in die Schublade zu geraten, dass man es nicht selber maximal bedürfnisorientiert macht.
Ich finde es sehr spannend, dass Sie eben gerade auch gesagt haben, dass die Väter immer mehr die Termine ausmachen, weil wir ja auch in unseren Wochenbettbesuchen sehen, dass auch Partner und Partnerinnen einfach präsenter da sind, auch vielleicht mehr Elternzeit genommen wird und das Ankommen als Familie, finde ich, auch ja präsenter wird und man sich auch mehr Zeit dazu nimmt. Das heißt, auch die Rollenverteilung da, deshalb finde ich das sehr, sehr schön, auch da eigentlich nochmal die Bestätigung zu bekommen, dass die Väter, Partner, Partnerin einfach aufmerksamer sind. Deshalb das ja auch überhaupt erst wahrnehmen können, weil dafür muss man ja da sein. Also sie müssen aktiv an diesem Alltag teilnehmen, weil sonst fällt ihnen das nicht auf, würde ich jetzt mal sagen, wenn sie einfach den ganzen Tag arbeiten sind und einfach an den Randzeiten da sind, dass sie einfach auch feinfühliger für solche Situationen werden. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Wir haben noch zwei bzw. drei Fragen, die wir Ihnen gerne noch stellen würden, bevor wir hier den Rahmen sprengen. Und eine davon ist, ich würde jetzt zwei kurz kombinieren. Wie sehen mögliche Behandlungen aus, wenn ich jetzt in dieser Situation bin und vor allem auch, wie lange dauert diese Behandlung? Weil wir hatten es ja auch jetzt immer mal rausgehört, dass es tatsächlich mit exzessivem Schreien einhergehen kann, aber dann doch vielleicht auch Problematiken hinten raus entstehen. Das heißt, ist eine Familie länger bei Ihnen angebunden oder reicht ein Behandlungsgespräch, wie Sie ja vorhin schon sagten, vielleicht manchmal auch schon vollkommen aus?
Ich würde gerne direkt mit der zweiten Frage sozusagen beginnen. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, wie lange Familien bei uns sind. Meistens so zwischen 1 und 4 Sitzungen. Wir haben eben diesen ersten etwas längeren Termin, wo wir eine Anamnese nochmal erheben, wo wir versuchen, die Situation zu verstehen, diese Rückmeldung eben mitgeben, sozusagen die Intervention oder auch gucken, was braucht es an weiteren Hilfesystemen. Und dann haben wir die Möglichkeit, weitere Folgetermine auszumachen, wo eben die Veränderung oder eben auch die Entwicklung begleitet werden kann oder eben auch im Verlauf dann Raum für andere Themen sich öffnen kann. Weil klar, in so einem ersten Termin, natürlich ist man da aufgeregt, man weiß überhaupt nicht, was darf ich denn da jetzt sagen irgendwie.
Man bringt den Fragenkatalog mit, den Sie angesprochen haben.
Genau. Steht das Jugendamt schon hinter der Tür.
ganz genau. So, dass dann vielleicht gerade so diese Gedanken, oh, es ist manchmal echt auch schwierig oder so, dass das in weiteren Terminen dann auch den Raum haben kann. Und genau, manchmal ist es so, dass, wie Frau Rausche auch schon gesagt hat, dass ein Termin vollkommen ausreicht, weil die Familien eben teilweise wirklich so verunsichert sind, unter anderem aufgrund dieser unglaublich vielen Kanäle, die es gibt, sich zu informieren oder sich verwirren zu lassen, sage ich mal so. Und wenn dann eine Bestätigung eher kommt, sie machen das gut, das ist entwicklungsgerecht, das Verhalten, was das Kind zeigt, dass die Eltern dann häufig schon sehr bestärkt rausgehen können und es häufig auch reicht. Manchmal ist es so, dass wir Familien dann in späteren Entwicklungsphasen nochmal sehen oder wenn Geschwisterkinder kommen. Genau, was machen wir? Wie sehen die Behandlungen aus? Jetzt habe ich schon ein bisschen was auch gesagt, aber der Blick ist eben sehr individuell auf die einzelne Familie gerichtet. Und dementsprechend eben dann auch die Beratung oder die Behandlung, also was braucht es? Wie ist es mit den Rahmenbedingungen? Gibt es da etwas, was man unterstützen kann sozusagen, dass da Abläufe irgendwie, dass man zum Beispiel im Blick hat, dass Geschwisterkinder, wenn nachmittags, wenn, wir haben vorhin gesagt, die für die Kinder mit dem exzessiven Schreien ist eigentlich ab 16 Uhr ist der Tag gelaufen sozusagen und das ist ja häufig dann die Zeit, wo es zu Hause erstmal richtig hoch geht, weil dann alle irgendwie zu Hause sind, vielleicht auch die älteren Geschwister nochmal richtig schön hochdrehen, kann man da so ein bisschen eine Trennung reinbringen, also wirklich teilweise so praktische Themen, aber natürlich sehr auch auf dieser elterlichen Ebene. Wie gesagt, natürlich die Kinder sind unsere Patienten, aber wir arbeiten natürlich über die Familie in dem Familiensystem, also was braucht's da noch? Und eben auch ganz, ganz wichtig, das ist häufig für Eltern auch nochmal sehr wichtig, so dieser Abgleich wirklich, was ist denn jetzt noch normal? Müssen wir uns Sorgen machen? Braucht's noch irgendwie was anderes? Die Vorstellung an die Elternrolle, die wir vorhin hatten, können häufig auch nochmal ein Thema sein, eben zu gucken, was ist denn realistisch irgendwie? Ja, es ist wahrscheinlich nicht so ganz realistisch, dass man einen Monat nach der Geburt des Kindes wieder jeden Abend seine Lieblingsserie gucken kann. Also da auch so ein paar Dinge mal einfach so ein bisschen so zu gucken, was ist denn, was passt und was ist einfach auch entwicklungsgerecht. Und was uns eben auch noch wichtig ist, wir können eine wichtige Anlaufstelle sein. Und ich glaube, das, was für viele Familien auch sehr oder von vielen Familien sehr dankbar angenommen wird, ist einfach die Zeit, die wir den Familien auch schenken können, gerade in einem Ersttermin. Es dauert 90 Minuten, was wirklich schön ist, einfach um sich mal Zeit dafür zu nehmen. Und auch das erleben wir häufig schon als eine ganz, ganz große Entlastung, dass wir gemeinsam mit der Familie eben gucken, was braucht es noch, was braucht es an Unterstützung. Und da eben auch wieder das, was Frau Rausch, ich bringe Sie ab, Schwiegermutter, das kann genauso der Schwiegervater oder so sein.
Oder die eigene Mutter.
Die eigene Mutter, ganz genau. Also auch zu gucken, was kann ich denn annehmen an Unterstützung. Wir haben auch häufig Familie oder gerade jetzt bei jungen Müttern, die keine Unterstützung annehmen möchten, weil sie so das Gefühl haben, ich muss das jetzt erstmal beweisen. Ich habe vielleicht im Vorfeld schon genug gehört, was machst du denn? Und ich muss das jetzt beweisen, dass ich das alleine schaffe und dann aber zu gucken, es ist okay, Hilfe anzunehmen, es ist wichtig, Hilfe anzunehmen und aber eben auch zu gucken, wenn man vielleicht selber ein konfliktladendes Verhältnis zur eigenen Mutter hat, ist vielleicht nicht die eigene Mutter die richtige Person, die wirklich unterstützen kann. Wie kann man das kommunizieren und wie kann man gucken, was gibt es an Unterstützung? Ebenso noch zwei Punkte dazu, was Frau Rausch vorhin auch angesprochen hat, natürlich auch so den Blick drauf zu haben, wie ist die Gesamtbelastung, müsste man vielleicht eine postpartale Depression nochmal abklären lassen oder so, dass man da die Familien auch unterstützt auf diesem Weg oder es einfach auch mal von außen anspricht. Das kann manchmal auch sehr hilfreich sein, weil manchmal gibt es in der Familie schon die Vermutung, aber man hofft doch, dass es nicht so ist irgendwie. Und da ist auch wiederum die Erfahrung, dass die Mütter vor allem dann einfach sehr auch froh sind, wenn sie den Schritt dann doch gegangen sind, weil sie häufig die Erfahrung dann machen, wenn es wirklich in die Richtung ging, dass es dann auch sehr hilfreich sein kann, dann wirklich sich da doch auch unterstützen zu lassen. Und im Verlauf der Beratung, wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, wir haben dann die Möglichkeit, weitere Folgetermine zu machen, haben wir eben auch die Möglichkeit, mit Videoaufnahmen zum Beispiel zu arbeiten, dass die Familien Videos mitbringen. Das ist häufig, vor allem wenn es um Fütterstörungen geht, dass das ein Thema ist, aber natürlich auch sehr relevant für die Interaktionsbeobachtung.
Eine letzte Frage habe ich noch zum Abschluss, weil in der heutigen Zeit sind die Kosten ja auch immer ein großes Thema. Werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen, wenn man sich bei Ihnen in der Spezialambulanz vorstellt?
Ja, also wir brauchen einen Überweisungsschein vom Kinderarzt und dann wird es von den gesetzlichen Kassen auf jeden Fall übernommen. Und bis jetzt haben auch alle privaten Krankenkassen das übernommen. Da ist es manchmal ganz sinnvoll, sich im Vorfeld zu informieren, was übernimmt die eigene private Krankenversicherung. Aber Gott sei Dank, ja, das ist eine große Unterstützung wirklich für die Familien, ja.
Und die Kosten werden durch die Krankenkasse übernommen, weil eben gezeigt werden konnte, dass so circa 4 Termine einer Beratung ja schon zu einer signifikanten Abnahme der Belastung in den Familien führen und auch das Risiko senken, dass später Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern auftreten oder dass überhaupt psychische Auffälligkeiten da sind. Deswegen, die Krankenkassen machen das ja praktisch nicht aus altruistischen Sinn, sondern das hat tatsächlich auch einen Zweck und das finde ich ganz wichtig und schön, dass es diesen Rahmen da gibt. Ja, aber wie Frau Wiemann sagt, das ist nicht auf diese 4 jetzt festgelegt, bloß das ist so die Zahl, wo man sagt, okay, das konnte gut gezeigt werden, dass es dann eine Effektivität hat.
Danke noch für diesen Einwand. Das fand ich jetzt noch sehr interessant zu hören. Frau Rausch, Frau Wiemann, vielen Dank. dass Sie heute hier da waren, dass wir so umfassend über dieses Thema sprechen konnten. Es war sehr interessant. Ich habe auch selbst persönlich sehr viel nochmal mitnehmen können. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz tolle Folge hier zusammen kreiert und vielen Dank für Ihre Expertise.
Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite und ich glaube, wir konnten ganz vielen Hörerinnen und Hörern da draußen die Angst vielleicht auch davon nehmen, sich einmal bei Ihnen vorzustellen, wenn gerade die Frage im Raum steht. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und diese Folge gehört habt. Wir sind in 2 Wochen mit einer neuen Folge für euch zurück und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Eure Anja
und Marie.
Halt, stopp!
Bevor ihr unseren Podcast verlasst, abonniert ihn doch ganz schnell, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denn so könnt ihr uns ganz einfach und unkompliziert unterstützen. Außerdem freuen wir uns natürlich über eine Bewertung von euch oder wenn ihr uns einen Kommentar auf Spotify dalasst.